Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Maidons Meinung. Wir wollen keine Zeit verlieren und fangen direkt an. Hallo Alfred, danke,
Hallo,
dass du da bist.
Super.
Ja, die Fed hat die Zinsen angehoben, Leitzins steigt um 0,25 Prozentpunkte. Was macht das mit den US-Tech-Werten?
Ja, man hätte ja vermuten können, dass das nichts Gutes macht. Aber jetzt kommt das große Aber, der Markt hat natürlich das schon vorweggenommen oder der Markt hat ja damit gerechnet, dass es ein Viertelprozent wird. Und auch, was die Notenbank noch gesagt hat, dass es nämlich 6 weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr geben wird, auch das war weitgehend schon die einhellige Meinung, die Meinung der Mehrheit. Insoweit war das keine Überraschung mehr. Dennoch, es ging gestern, ich weiß nicht, haben wir den Tageschart noch? Wir hatten nicht, na gut, wenn nicht, ist auch egal. Doch, haben wir sogar. Das ist der Tageschart von gestern. Okay, damit kann man jetzt wenig anfangen. Auf jeden Fall, direkt nach der Ankündigung der Zinserhöhung sind die Aktien erstmal doch recht ordentlich gefallen. Der Nasdaq wäre dann fast noch ins Minus gerutscht, der Dow Jones ist kurz ins Minus gerutscht, aber dann haben Käufer eingesetzt und das ist schon ein starkes Signal und das zeigt eigentlich einmal mehr, dass es, wie auch bei Aktien oftmals der Fall ist, verkaufe das Gerücht, kaufe die Nachricht. Also die Angst vor der Zinserhöhung war dann größer als die Zinserhöhung selbst. Jetzt hat man die Sicherheit, wie es weitergeht und das hilft natürlich dem Markt. Und tatsächlich, ich habe es in der letzten Sendung schon gesagt, sind steigende Zinsen gar nicht mal unbedingt schlecht für Aktien und am besten entwickeln sich in Phasen steigender Zinsen Technologieaktien, interessanterweise, wenn man mal zurückblickt.
Gut entwickelt hat sich auch die Aktie von Berkshire Hathaway, hat einen Rekord markiert, am Mittwoch über 500.000 US-Dollar gestiegen. Warum läuft es da so gut?
Ja, das ist schon mein Eindruck. Also ich muss mehrfach meinen Hut ziehen vor Warren Buffett. Also in einer Phase, in der wirklich Aktien ja sehr stark schwanken, viele Tiefstände erreicht werden, in dieser Phase einen Rekordhoch zu erreichen mit einer halbe Million hier mit dem Europreis, da haben wir die halbe Million noch nicht ganz, aber das wird auch nicht mehr lange dauern. Das ist schon aller Ehren wert. Er hat die richtige Kombination gefunden aus defensiven Werten, aus Value-Werten und er hat natürlich auch eine Riesenposition Apple. Und Apple ist gerade mal die Technologieaktie oder eine der wenigen, die ganz wenig nur gefallen sind. Ich glaube 12% unter dem Rekordhoch. Bei vielen anderen Tech-Werten sind die Abschläge ja 50% oder mehr. Also da hat er vieles richtig gemacht. Natürlich hilft ihm auch der hohe Cash-Anteil. Wobei der Cash-Anteil hilft natürlich nicht auf dem Weg nach oben, sondern der stabilisiert natürlich ein bisschen. Und er hat unheimlich viele Finanztitel, die auch sich gut entwickelt haben. Dann noch Ölaktien und Versorger zu kleinen Teilen noch. Also er hat eine gute Kombination gefunden und das eigentlich auch schon immer. Apple hatte ja 2016 gekauft, da hat jeder gesagt, es ist schon viel zu teuer, viel zu spät. Es war genau richtig. Dann in der Finanzkrise hat er immens viele Wetten abgeschlossen, Kredite verteilt, als alle gesagt haben, ja, bist du denn wahnsinnig? Also er macht das, was er will und das funktioniert. Und das ist eine Aktie, die man wirklich, wenn man sie dann hat, nicht verkaufen sollte. Es gibt sie auch noch in günstig. Eine halbe Million hat auch nicht jeder mal rumliegen für eine Aktie. Es gibt auch noch die Berkshire Hathaway B. Das ist ein 150. Also ich weiß gar nicht, kann ich gar nicht teilen, 500 durch 150. Auf jeden Fall ist die wirklich deutlich günstiger und die kann man auch tatsächlich gut kaufen. Hier nochmal der Langfristchart. Wir waren, ja, man sieht es hier noch, 2010 bei 100.000. Und wenn man mal weiter zurückgeht, ich habe mal geschaut, in den Anfang der 80er Jahre gab es die Aktie für 200 Dollar. Muss man sich überlegen. Man kann mit 200 Dollar, hätte man eine halbe Million, 400 Dollar, wäre man zum Millionär geworden in 40 Jahren. Gut.
Schon gut.
Ja, ob das jetzt nochmal so klappt, ist die andere Frage. Berkshire ist eine Aktie. Darum habe ich die jetzt auch mal ganz präsent an erster Stelle genommen. Ich bin wirklich immer noch beeindruckt und das werde ich wohl noch länger sein.
Ja, so. Das lässt auch viel Raum
genau.
Für.
Hier sieht man nochmal eine Übersicht. Tatsächlich ist Berkshire jetzt, was die wertvollsten Unternehmen der USA angeht, auf den 1, 2, 3, 4, 5, 6. Platz vorgerückt. Man hat Nvidia und Meta-Plattforms überholt. Und mal gucken, wo die Reise noch hingeht. Natürlich profitiert Berkshire extrem von Apple, haben wir gerade gesehen. Apple im Portfolio am stärksten gewichtet. Und ich bin mal gespannt, was Warren Buffett mit den 150 Milliarden Cash hat, die er da liegen hat. Denn Buffett hat ja gesagt, oder er sagt ja immer, sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Und er hat auch gesagt, er kauft auch in Krisenzeiten und auch in Kriegszeiten. Und ich bin mal gespannt, ob er jetzt die Situation auch ausnutzt. Das werden wir bald erleben, erfahren.
Hast du eine Vermutung, wo er das Geld dann investieren könnte?
Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich 150 Milliarden. Da kommen jetzt nicht mehr so viele Firmen in Frage, in die er investieren kann. Nee, ich habe keine Idee, ehrlich nicht.
Okay, dann lass uns über Apple sprechen. Haben wir am Dienstag auch in der Sendung gehabt. Da ging es noch um Foxconn, der Zulieferer von Apple, der das Werk schließen musste in Shenzhen. Teilweise nehmen die Arbeit jetzt wieder auf.
Genau, ganz einfache Sache. Die machen so ein bisschen das wie bei Olympia. Da gab es ja auch diese Blase. Man muss quasi sich x-mal testen lassen, dann kommt man in die olympische Blase rein und dann kommt man nicht wieder raus. Und so ähnlich machen die das jetzt auch mit den Mitarbeitern. Die kommen einmal in die Firma rein und bleiben dann da, schlafen da, essen da. Also ob das jetzt so die Langfristlösung ist, sicherlich nicht. Aber es gab jetzt auch erste Analystenstimmen, die gesagt haben, dass jetzt diese Lockdowns wirklich temporär sind, recht schnell wieder vorbei. Die Covid-Zahlen fallen offenbar auch schon wieder in China. Also das lässt sich aushalten und insoweit kann man das wohl ganz gut überbrücken. Und ich habe es ja vor 2 Tagen schon gesagt, dass Foxconn auch viel auslagern kann und es sind auch nicht so viele Produktionen betroffen und auch nur eingeschränkt. Also das trifft Apple jetzt nicht so hart. Die Aktie hat sich auch schön erholt, hat wieder exakt, das ist schon erstaunlich, an der 200-Tage-Linie gedreht. Wir waren ganz kurz drunter. Es gibt wirklich nicht viele Aktien, die noch über ihre 200-Tage-Linie notieren, gerade im Technologiesektor. Also Apple zeigt hier Stärke. Dennoch, wir sind rund 12% unter dem Allzeithoch und weil immer das so ist, ist es eigentlich eine ganz gute Kaufgelegenheit gewesen. Insoweit Apple muss man haben.
Also war nicht nur 2016 eine gute Kaufgelegenheit, sondern auch jetzt.
Genau, aber ich würde jetzt Apple nicht unbedingt wie Warren Buffett mit 40% gewichten, vielleicht dann doch ein bisschen weniger.
Okay, dann lass uns über Alibaba sprechen. Die haben am Mittwoch stark zugelegt. Ist das ein nachhaltiger Anstieg? Was denkst du?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal muss man ja sehen, ich meine, das war ein Anstieg an der Wall Street um 37%. Klar, das sieht man schon, aber in Relation zu dem Kursrutsch oder dem Kursverfall, dem langfristigen, den wir gesehen haben, ist das natürlich ja, der berühmte Tropfen. Wichtig war die Mitteilung oder die chinesische Regierung hat mitgeteilt, dass man die Finanzmärkte, die Aktienmärkte stützen will und dass man vor allen Dingen auch die in den USA gelisteten ADRs stützen will. Also die Anteilsscheine sind ja keine richtigen Aktien. Denn da gab es ja Sorge, dass es da eventuell zu Delistings kommt und jetzt nicht unbedingt bei Alibaba, eher bei kleineren Firmen. Aber dennoch hat das natürlich für viel Stabilität und für viel Vertrauen wieder gesorgt. Es war ja zeitweise mal, haben einige Fondsmanager gesagt, chinesische Aktien seien überhaupt nicht mehr investierbar aufgrund dieser Risiken. Die sind jetzt nicht ganz vom Tisch, aber zumindest gab es jetzt mal ein ganz klares Signal aus China und das ist wirklich schon bemerkenswert und das hat alle China-Aktien extrem beflügelt, sowohl die in den USA notierten als auch die Hongkong-Werte. 37% ist natürlich ein ordentlicher Schwung und ich glaube aber schon, dass das für den ganzen Markt eine Trendwende sein kann. Natürlich geht es jetzt in dem Tempo nicht weiter und natürlich wird es Rücksetzer geben, aber das ist schon eine Geschichte, die so ja, einschneidend ist und die doch einiges verändert hat zum Guten. Und jetzt kann man sich endlich wieder bei den Firmen auf die Firmen selbst konzentrieren und muss nicht immer Angst haben, dass irgendwas mit dem, mit der Aktiennotierung passiert.
Aber glaubst du, das Vertrauen ist an dieser Stelle auch gerechtfertigt oder dass man trotzdem noch vorsichtig sein sollte?
Ja, natürlich. Also es macht jetzt keinen Sinn, sich sein Depot voll mit China-Aktien zu laden. Es bestehen immer größere Risiken, gerade bei Ländern, die jetzt nicht unbedingt hochdemokratisch sind. Das hat man jetzt ja auch in Russland gesehen. Gut, jetzt ist nicht die Gefahr, wobei man weiß es nicht, wie sich China in dem Konflikt verhält etc. Es gibt immer in solchen Ländern höhere Risiken als bei, ich sag mal, normalen Aktien. Insoweit sollte man da vielleicht nicht unbedingt das Erbe seiner Kinder oder das Geld der Schwiegermutter investieren.
So, machen wir weiter mit BYD, glaube ich, kommt als nächstes.
Ich kenne die Reihenfolge auch nicht, ganz überrascht.
Sehr gut. Ich habe es mir ein bisschen gemerkt und ich habe mir gemerkt, dass auf der Aktionär geschrieben wurde, die Aktie von BYD befindet sich aktuell in einem Abwärtstrend. Was machen Anleger mit der
Info? Ja, kann man so sehen. Also ich meine, das ist natürlich schon, kann man sogar so einen Kanal fast einzeichnen. Ja, schön, fast eine Parallele geworden. Da sind wir jetzt fast oben raus. BYD hat natürlich auch kräftig zugelegt, auch aufgrund dieser neuen oder dieser Aussage aus China. Die Aktie ist, glaube ich, gestern um 18% gestiegen, heute nochmal um 6 oder 7% in Hongkong. Auch hier war das mehr als überfällig. Es ging erst mal 30% rauf, aber vorher ging es ja auch genauso steil nach unten. BYD ist jetzt, klar, wer die Sendung schon länger schaut, der weiß, einer meiner Top-Favoriten. Daran hat sich auch absolut nichts geändert. Das habe ich auch vor 2 Tagen gesagt, als wir da unten waren. Wäre ein guter Einstiegspunkt gewesen. Aber auch jetzt, glaube ich, kann man BYD noch kaufen. Das ist neben Tesla der größte Elektroautoverkäufer der Welt. Hat vielleicht sogar noch das größere Potenzial. Und man ist natürlich auch extrem günstig bewertet. Nur der zweifache Jahresumsatz. Während das bei anderen Elektroautobauern so zwischen dem 5- und 10-fachen Jahresumsatz liegt. Also von daher ist noch Luft nach oben. Und man hat natürlich in China, und das hier sind Zahlen aus China, ich hatte die Grafik letztes Mal schon mit dabei, da habe ich aber das Entscheidende nicht gesagt. Das sind vom Monat Januar die 20 meistverkauften Elektroautos in China. So, da kann man mal schauen, BYD ist dabei. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Dann haben wir Tesla ganz vorne mit dem Model Y. Tesla ist zweimal dabei. Das heißt, oder es gibt insgesamt nur drei nicht-chinesische Modelle, die unter den Top 20 sind. Das sind die beiden Teslas, Model 3 und das Model Y und der Volkswagen ID.4. Mhm. Sonst ist da kein Ausländer dabei. Und das ist so eine Geschichte, da muss man sich schon mal fragen als deutscher oder europäischer Autohersteller, was da falsch läuft und was man da schnellstmöglich ändern muss. Denn China ist bekanntlich der größte Automarkt der Welt. Und wenn man da beim Elektrotrend nicht mit dabei ist, dann wird es schwierig. Und das ist der Vorteil von BYD, man fährt da voll mit und man hat den ganzen Rest der Welt noch vor sich und fängt jetzt auch langsam an, den zu erobern. Also eine Aktie, die man haben sollte. Aber auch jetzt nicht übermäßig investieren, ist auch eine chinesische Aktie, kann auch immer was passieren. Wobei, BYD gibt es ja keine ADRs, es gibt nur die richtige. Gibt es auch, aber in Deutschland wird die Aktie gehandelt, die auch in Hongkong gehandelt wird. 1:1.
Machen wir weiter mit NIO, kommt, meine ich, als nächstes. Die haben auch kräftig zugelegt, 26% in etwa am Mittwoch. Wie nachhaltig ist dieser Anstieg?
Ja, das ist ähnlich wie bei allen China-Aktien. Erstmal diese Erleichterung, die hat sich abgebaut. Dann kam natürlich noch dazu, dass auch viele Aktien stark leerverkauft waren. Es wurde auf fallende Kurse spekuliert. War ja auch ganz einfach. China-Aktien sind nur gefallen. Da ließ sich prima Geld verdienen mit Spekulation auf fallende Kurse. Damit ist es jetzt wohl erstmal vorbei. Auch bei NIO, ich finde die Aktie immer noch ein bisschen zu teuer, aber ich glaube auch hier kann aus diesem ersten Schuss oder dem ersten Strohfeuer durchaus mehr werden. Interessanterweise gibt es Gerüchte, dass BYD und NIO zusammenarbeiten könnten. Das gab es schon öfter, jetzt kam es gerade noch mal raus vor ein paar Tagen, dass BYD dann auch Aktien von NIO vertreibt. Also insoweit gibt es da Fantasie. Ist jetzt nicht mein Top-Favorit, aber ich glaube auch hier kann man jetzt durchaus mal eine kleine Position eingehen, aber eher spekulativer Natur.
Und auch eher attraktiv, wenn wirklich die Zusammenarbeit zustande kommt, oder?
Ja, muss man sehen, wie das dann genau abläuft. Aber es ist ja dann wie immer so, die Fantasie ist vor allen Dingen das, was die Kurse treibt. Und vielleicht ist es dann besser, wenn die Fantasie noch länger da bleibt und die Meldung erst später kommt.
Bleiben wir bei den Autobauern. Tesla kommt als nächstes. Die mussten ein Werk jetzt schließen für 2 Tage, auch ein Corona-Ausbruch. Wie schlimm sind denn jetzt diese 2 Tage?
Ja, die 2 Tage machen jetzt eigentlich fast so gut wie gar nichts. Das ist jetzt kein Problem. Auch eine Woche oder so kann man durchaus locker überstehen. Schlimmer wird es dann, wenn es dann in Bereich Monate geht. Das wäre nicht so gut. Es gab ja schon in China einige längere Lockdowns. Wie gesagt, es gibt Analysten, die sagen, das ist diesmal alles nicht so dramatisch. Und auch Tesla macht den Weg wie Foxconn, dass man nämlich sagt, hey, kommt zu uns ins Werk, schlaft hier, esst hier und dann könnt ihr arbeiten. Also diese Corona-Blase, auch Tesla will das machen in dem Werk in China. Insoweit ist das jetzt auch nicht das, was den Markt so sonderlich beeindruckt. Wichtiger ist tatsächlich, dass Tesla seine Nachfrage bedienen kann. Man hat ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, zum zweiten Mal die Preise erhöht. BYD hat übrigens auch die Preise erhöht. Gut, weil sie es leisten kann. Das ist nicht jedermanns Sache. Man hat natürlich Probleme, dass die Einkaufskosten, die Rohstoffkosten gestiegen sind, die Logistikkosten sind gestiegen und das können BYD und Tesla an die Kunden weitergeben. Die sind bereit, das zu zahlen, weil man gute Produkte hat und eben sich an einer hohen Nachfrage erfreut. Und Tesla muss jetzt sehen, dass man sein Werk in Berlin in Gang bringt und dann auch Texas, um dann wirklich die Nachfrage abbauen zu können. Nur mal so als Beispiel, man hat vom Cybertruck, den man ja dann in Texas bauen wird, Bestellungen über 1,2 Millionen Autos. Selbst wenn die Firma nur den Cybertruck bauen würde, würde das über 2 Jahre dauern, um diese Vorbestellung abzuarbeiten. Also da ist ja nichts zu tun.
Was steckt denn bei Tesla dahinter, dass sie auch zum Beispiel in Asien diese Marktführerposition haben? Also ist das wirklich auch der Personenkult um Elon Musk? Ist es dieses Pioniere?
Ja, da kommt natürlich einiges zusammen. Also man muss ganz klar sagen, ganz vorne steht natürlich die Qualität der Autos. Die Chinesen lieben auch so ein bisschen Schnickschnack und Tesla hat es ja geschafft, aus dem Auto mehr so ein fahrendes Device zu machen, also ein fahrendes Smartphone, und das kommt in China einfach gut an. Nicht nur in China, übrigens auf der ganzen Welt offensichtlich. Und der große Schwung kam natürlich mit dem Werk in China, weil die Chinesen kaufen auch gern Produkte, die da produziert werden. Und dann hat man gesagt, hey, die Teslas kommen jetzt aus China, da greifen wir doch mal zu. Und hier sieht man mal die Entwicklung der Elektroautos weltweit. Und zwar, das finde ich ganz schön, an dieser Grafik sind nur die reinen Elektroautos, also keine Plug-in-Hybride, in denen ja noch ein Verbrenner steckt. Und da sieht man so ein bisschen die Meilensteine. Zu Anfang gab es so ein paar Kleinwagen, der BMW i3 und der Nissan Leaf, die so ein bisschen zu einem kleinen Wachstum geführt haben. Dann gab es einen Riesenwachstumsschub mit dem Model S und dann nochmal einen mit dem Model 3 zusammengenommen. Dann kam noch VW in den Markt rein im 2020 und dann dieser kleine, wie heißt er nochmal, Mini Wulan, ich weiß gar nicht, in China wird der nur verkauft, ein irgendwie 2,50 Meter langes Auto, ein absoluter Bestseller. Also man sieht ganz schön diese Dynamik, die jetzt in den Markt gekommen ist, und man sieht es auch hier in den Wachstumsraten. Wir hatten im letzten Jahr ein Wachstum von 109%, das erste Wachstum von über 100% seit 2013, was man hier eigentlich kaum erkennen kann, weil das Niveau war halt so niedrig. Also der Markt nimmt Fahrt auf, nimmt Dynamik auf, und das Besondere ist, dass gerade im letzten Jahr, wo das Wachstum so enorm war, hat Tesla nur wenig Marktanteil verloren, hat immer noch 21% Marktanteil, während die deutschen Autohersteller von 17 auf 14% zurückgegangen sind, was natürlich nicht gut ist in einem dynamisch wachsenden Markt, wenn man da Marktanteile verliert.
BMW, wir haben hier jetzt schon einen gesehen und wir wollen auch über die BMW-Aktie sprechen. Warum hast du uns die heute mitgebracht?
Die habe ich mitgebracht, weil ich witzigerweise in der Vorbereitung auf die Sendung eine Schlagzeile gelesen habe. BMW will bis 2025 2 Millionen Elektroautos verkaufen. Und da habe ich so gedacht, also 2 Millionen in einem Jahr Elektroautos bei einer Gesamtproduktion im Moment von 2,5 Millionen, das wären ja so 80-90%. Da war ich ganz baff, aber dann stellte sich schnell raus, dass BMW nicht gesagt hat in einem Jahr, sondern insgesamt, seitdem es Elektroautos gibt, will man das 2 Millionste dann verkaufen. Ist natürlich eine ziemliche Milchmädchenrechnung, wenn man das einfach kumuliert. Ich habe dann mal geschaut, wie viele Autos BMW schon verkauft hat, Elektroautos. Man hat im letzten Jahr, ich glaube im Sommer, das 1 Millionste verkauft. Das heißt, man will dann bis 2025 noch eine weitere Million verkaufen, also aufgeteilt auf, wie viele Jahre haben wir noch, 22, 23, 24, 5, 4 Jahre. Das sind dann im Schnitt 250.000. Das ist jetzt nicht so viel. Das werden ungefähr 10% von der Gesamtproduktion. Man hat im letzten Jahr gut 100.000 Elektroautos verkauft. Das sind 4% der Gesamtproduktion. Das ist schon sehr wenig. Also da muss man sich schon strecken. Und die deutschen Autobauer werden ein bisschen aggressiver in ihren Aussagen. Da sind viele Ankündigungen, die man wahrscheinlich gar nicht halten wird. Aber dieser massive Trend zum Elektroauto, da hängen die Deutschen doch immer noch hinten dran. Und gut, jetzt dieser Kursrutsch bei der Aktie hat jetzt damit nichts zu tun. Das war natürlich jetzt anderen Dingen geschuldet. Aber so ein bisschen haben jetzt alle Autobauer sehr gute Zahlen vom letzten Jahr vorgelegt. Das blendet so ein bisschen und täuscht über die Tatsache hinweg, dass man elektromäßig doch eher schwach unterwegs ist. Und das belegen auch aktuelle Zahlen. Das hier sind die Mittelklasseverkäufe im Februar diesen Jahres, also letzten Monat. Und da sieht man das Model 3. Ist das meistverkaufte Mittelklasse-Auto in Deutschland gewesen, hat den 3er BMW auf den zweiten Platz geschoben und auch besser verkauft als der VW Passat C-Klasse. Diese Grafik wird man bei BMW sicher nicht in Präsentationen zeigen, sondern wahrscheinlich schnell in die Schublade.
Also kann man schon daraus schließen, dass BMW eigentlich diesen Elektroautotrend verschlafen hat und jetzt auch nicht mehr aufholen kann?
Ja, oder? Aufholen kann man alles, aber es ist natürlich brutal schwer, weil, wie gesagt, Tesla jetzt auch mit den neuen Fabriken nochmal die Produktion optimiert hat, nochmal Skaleneffekte rausholen kann. Und BMW versucht ja auf seinen bestehenden Bändern alle Antriebsarten auf einem Band zu produzieren. Und das kann niemals so effektiv sein und niemals so margenstark. Also das wird schon brutal schwer, das aufzuholen.
Wechseln wir mal die Branche. Wir machen Jinko Solar. Was hat sich seit Dienstag getan?
Hatten wir nicht noch eine Grafik? Ach nee, oder kommt die noch später?
Ja. Oh, ich glaube, wir hatten keine Grafik.
Nee, okay, ja, gut. Dann machen wir Jinko Solar. Ist auch schön. Wer starke Kursschwankungen mag, ist hier genau richtig aufgehoben. Vor 2 Tagen stand ich hier, da war die Aktie da. Und jetzt sind wir mal schlank 25 oder sogar fast 30% höher. Auch hier spielt natürlich diese China-Geschichte eine Rolle. Jinko Solar ist ja auch ein ADR in den USA gehandelt und auch hier gab es so eine Erholungsrallye, dass man jetzt zumindest sicher sein kann, dass die Aktie, ich hatte nie die Befürchtung, dass Jinko Solar nicht mehr gelistet werden könnte, aber insgesamt hilft es natürlich auch den Werten, den soliden Werten, dass jetzt mehr Sicherheit da ist. Dazu kommt natürlich der Trend und das ist auch der Grund für den Kursrutsch gewesen. Jinko Solar hing wie alle Solarwerte die letzten, seit Ausbruch des Krieges eigentlich am Ölpreis. Steigt der Ölpreis, steigen Solarwerte, fällt der Ölpreis, fallen Solarwerte. Dummerweise war hier natürlich der Kursrutsch fast größer als der Anstieg. Das lag so ein bisschen daran, ja, weiß ich gar nicht so recht, woran das lag, aber grundsätzlich haben Öl und Solar keine große Verbindung, weil Strom wird ja in der Regel nicht mit Öl produziert. Was allerdings meiner Ansicht nach bleiben wird, ist der, sagen wir so, Solarstrom war ja ökonomisch oder ökologisch schon immer gut. Ökonomisch ist er mittlerweile auch gut geworden, weil er nämlich günstiger ist als alle anderen Stromarten. Das Einzige, was gefehlt hat, war die Politik, die zwar Solar gefördert hat, aber nicht in dem Ausmaß, wie man es hätte machen müssen. Und genau das hat sich jetzt durch den Krieg in der Ukraine verändert, durch das Erwachen, dass man doch sehr abhängig ist vom Öl und Gas. Und ich glaube, das wird bleiben und das wird die ganze Branche befeuern. Und darum glaube ich, dass sich Solaraktien auch vom Öl lösen werden und ihren eigenen Weg gehen, und der ist eher nach oben.
Jetzt haben wir eine Grafik.
Genau, das ist ja, die meine ich jetzt gar nicht. Ich wollte mir noch zeigen, dass von den 5 meistverkauften Elektroautos in Deutschland im Februar, da ist sie, genau, die wollte ich haben. Das sind die Top 20, jetzt sind es glaube ich nur 10, die meistverkauften Elektroautos in Deutschland im Februar. Platz 1 Model 3 von Tesla, Platz 2 Model Y von Tesla. Und jetzt kommt's, unter den Top 5 ist kein Deutscher. Und das ist schon, wir sind in Deutschland und kein deutsches Elektroauto hat es in die Top 5 geschafft, nämlich auf 3 der Fiat 500, dann der Hyundai Kona und der Renault Zoe. Und das ist wirklich schon sehr bedenklich, wenn die Deutschen den heimischen Markt nicht mal erobern können. Wie wollen sie es dann in China oder irgendwo anders schaffen? Da kann man viel ankündigen, aber wir haben jetzt das Jahr 2022. Wir haben nicht mehr 2018 oder 2017, also jetzt muss geliefert werden. So.
Ja, kriegen die deutschen Autobauer das hin? Ich meine, die sind ja gut.
Ich weiß es nicht. Also. Offensichtlich nicht so wie gewünscht. Ich glaube, auch mit dieser Grafik wird niemand glücklich sein in Wolfsburg, München oder Stuttgart.
Ja, vermutlich. Nun gut, wir machen mit Lithium weiter, wenn die Regie uns den Chart gibt. Standard Lithium, was hat sich getan seit
Dienstag? Genau, man sieht jetzt hier nicht viel. Es ging aber doch recht ordentlich nach oben. Alle Lithiumwerte haben auch die letzten beiden Tage ordentlich zulegen können. Ich habe es ja gesagt, dass der Lithiumpreis selber von Rekord zu Rekord eilt und sich hier nicht so viel bewegt. Das ändert sich jetzt langsam oder sogar relativ schnell. Und das ist übrigens auch noch ein Problem, was die Elektroautobranche belastet. Die Preise sind gestiegen für Lithium und vor allen Dingen Lithium ist nicht mehr so verfügbar, wie es noch vor einiger Zeit war. Es ist eigentlich gar nicht mehr verfügbar. Und ich bin mal gespannt, welcher Autobauer sich diese Rohstoffe so besorgen kann, dass er die Produktionsziele, die er hat, auch umsetzen kann. Da wird es einige geben, die nicht ihre Ziele erreichen können werden. Und insoweit spielt das natürlich zu einer Lithium in die Karten und auch anderen Lithiumherstellern, dass man quasi jetzt auch Verträge neu machen kann. Bei Standard Lithium geht es eigentlich darum, dass die Projekte anders bewertet werden müssen, die ja noch nicht in Betrieb sind, sondern erst in wahrscheinlich ungefähr 2 Jahren in Betrieb gehen werden. Aber man ist schon ziemlich weit. Insoweit wird die Nachfrage nach Lithium und auch nach Lithiumfirmen sehr hoch bleiben und insoweit ist es sogar ein Übernahmekandidat. Genau, hier sieht man das nochmal in Zahlen. Das ist eine Grafik von Albemarle, einem der größten Lithiumproduzenten. Aktuell sind wir im Jahr bei 500.000 Tonnen Lithium, die verbraucht werden. Das Blaue ist der Bedarf für Elektroautos. Das sind noch andere Anwendungszweige. Man sieht aber, dass das Wachstum geht nur auf die Elektromobilität zurück. Bis zum Jahr 2030 wird sich der Markt von 0,5 auf 3 Millionen Tonnen versechsfachen. Und hier sieht man mal, wie Albemarle selbst die Prognosen angehoben hat. Das ist die aktuelle Prognose und das ist die Prognose vom Vorjahr und das ist die vom Vorvorjahr. Und jedes Jahr wird die Prognose höher und wahrscheinlich wird die auch nicht mal ausreichen, weil eben Elektromobilität doch viel schneller kommt, als von vielen erwartet.
Und denkst du dann auch, dass wirklich Tesla und BYD die Unternehmen sind, die dann genug Lithium an
gute
Lithium
Frage. Kommen? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Tesla ist da ganz gut aufgestellt. Der Vorteil ist, dass beide ja schon sehr lange im Markt sind und beide kennen sich auch sehr gut aus, während alle anderen noch relativ neu sind. Und das hat ja auch Volkswagen selber erlebt, als man die ersten Verträge gemacht hat mit Lithiumherstellern. Volkswagen ist es gewohnt, seine Zulieferer eigentlich, ich will nicht sagen zu erpressen, aber die Bedingungen vorzugeben. Und das geht jetzt auf dem Markt eben nicht mehr. Da muss man sich an die Bedingungen halten, die anderen stellen. Und das ist nicht so ganz einfach. Also klar, ich bin da jetzt auch nicht am Verhandlungstisch mit dabei, aber ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass da sicherlich die etablierten Elektroautobauer Vorteile haben, weil man sich eben doch so ein bisschen besser auf dem Markt bewegen kann.
Und wenn du jetzt ein paar Namen sagen müsstest, was denkst du, wer könnte zu kurz kommen in solchen Verhandlungen?
Das weiß ich nicht. Also ich sage, von den deutschen Autobauern Thema Elektromobilität ist sicherlich Volkswagen der Konzern, der da am besten aufgestellt ist. Und bei BMW und Mercedes habe ich da wirklich arge Bedenken, ob man da noch in die richtige Richtung kommt.
Gut, also ohne Wertung. Abgeschlossen, letztes Thema, Warta.
Ja, das sind zwei Punkte, die habe ich vorhin reingemalt. Warta hat tatsächlich, ja, man sieht es ja, also es ist jetzt auch noch nicht nachhaltig, aber man hat einen kleinen Widerstand überwunden und es gab jetzt auch nichts an Nachrichten, einfach nur, ich habe es ja gesagt, die Aktie hat sich in den ganzen Schlamassel, das wir jetzt seit 3 Wochen haben, sehr gut gehalten und jetzt kommt die relative Stärke auch nach oben. Und ich denke mal, selbst ohne, dass es jetzt irgendwelche News gibt, können die 100 Euro relativ zügig wieder erreicht werden und dann kann man mal abwarten. Es kommt auf jeden Fall dann was, Ende des Monats kommen definitiv Zahlen, aber ich glaube auch schon vorher wird sich dann noch was bewegen in Sachen Elektromobilität, in Sachen neues Werk, eventuell Rumänien ist ja die Fantasie, also es gibt genug Möglichkeiten und da bin ich mal gespannt, was der Kurs dann macht.
Danke, Alfred.
Gerne.
Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse an Meinungs Meinung und bis zum nächsten Mal.